ich bin da heute beim Eidlauf Scholz-Kordl und bitte ihn um eine Stellungnahme für die Zeitzeugen. Zum ersten Mal hätte ich eine Frage. Erzähl mir was über euren Betrieb und die Familiengeschichte und auch in der Kriegszeit. Was hat sie da getan?
Naja, du weißt ja, unser Betrieb geht weit zurück von meinen Vorfahren, die Großeltern. 1880 bereits gegründet. Zu dieser Zeit Dosthof und Bäckerei unten noch in Alten Hermannhaus. Und dann hat sich, nachdem der Großvater sehr früh als einer der ersten Pioniere des Obstbaus im Buch mit Obst damals schon beschäftigt hat, vor allem der Handel mit nach Ungarn, Budapest, gut funktioniert hat, nicht nur Obst, sondern auch Stechfisch, Schnaps und so weiter, hat sich dann ergeben, dass da unten das zu klein wird und der hat herum, wo jetzt der jetzige Stand da des Großhofes ist, 1904 gebaut, schon in der Voraussicht, dass hier mal die Straßen durchgehen wird, noch die damals ja hinten, wo heute das Schwimmbad ist und hinter unserem Haus zwischen Pfarrfreunde und unserem Haus heraufgegangen ist. Wohlweislich hat er eben dann da hier gebaut und heute sehen wir, dass dann die Dorfstraßen da gekommen ist.
War eine richtige Entscheidung.
War eine richtige Entscheidung und vor allem, was bedeutet es, dass in dieser Zeit, nämlich die Jahrhundertwende, die Möglichkeiten im Handel so groß waren. Ja. So ein Haus im Handel, was der Handel bringt, das ist heute undenkbar. Aber er hat die Zeichen der Zeit erkannt. Und so ist es ja dann, Primiweide wissen, der Apfel hat dann Buch immer mehr geprägt, Land und Leute geprägt. Und leider Gott war dann auch das so, dass die Nachkommen meines Großvaters, die Geschwister meiner Mutter, halt nicht zum Zug kommen sind, der was vorgesehen war, der Onkel Karl, also der wäre der eigenste gewesen, hat die Bürgerschule gemacht in Hartberg, sei die Legende der Bursch gewesen, mit den Bauern umgehen können und war sehr geschäftsüchtig. Und der ist leider aus dem Krieg nicht zurückgekommen, ist im Krieg gefallen. Dann war übrig, die dann den Betrieb weitergeführt haben, der Onkel Josef, nie geheiratet, die Tante Maria, geheiratet, geschieden. Also es war dann niemand da, der den Betrieb richtig geführt hätte, als Familienbetrieb. Es war halt leider Gottes so, dass die Generation dann ein bisschen ausgelassen hat. Und dann sind wir übrig geblieben. Die Mutter gesagt, du Bub, wenn du willst, den Betrieb, dann musst du in die Lehre, Bäckereilehre und so weiter. Und dann habe ich gesagt, das mache ich. Und bin dann nach angekommen zum Gasthof Thaler, habe da die Bäckerei erlernt und habe dann als 17-Jähriger angefangen zu Hause, nachdem damals schon durch die erwähnte Situation die Bäckerei verpachtet war, einen gewissen Holper. Den haben wir dann gekündigt und der hat in Mainz weitergemacht und ich habe dann angefangen mit der Bäckerei, die nur ein Lehmbockofen drin war an der Wasserleitung, wer war da noch drinnen, weil der alles mitgenommen hat, die Maschinen und alles, hat das natürlich dann die ersten Jahre an der spürbare Konkurrenz gemacht. Naja, und so ist dann eben die Bäckerei weitergegangen und den Großbetrieb, dann haben wir halt dann nebenbei geführt und weiter halt dann die Gott sei Dank eine tüchtige, fleißige Frau bekommen aus Birkfeld. Und heute ist der Betrieb noch in Familienbesitz und.
Ja. Zwischenfrage muss ich stellen. Also der Obsthandel ist also dann nicht mehr weitergeführt worden. Das war nicht mehr.
Obsthandel ist dann nicht mehr weitergeführt worden. Ich wollte zwar, aber ich habe mir das viel einfacher vorgestellt. Wir haben ja, du kannst dich erinnern, oben die Brending damals angesetzt gehabt mit Äpfeln und so weiter. Und damals ging es noch irgendwo unsere Nachbarn. Herbert Lechner und so weiter haben wir die Bäume geschnitten. Da habe ich ja, wie gesagt, keine Ausbildung gehabt im Obstbau. Und wir haben aber dann gesehen, das geht nicht. Und mit Bäckerei und Großdorf und Fremden und so weiter war das dann halt nicht möglich. Und auf irgendwas haben wir uns entscheiden müssen. Und das war dann Großdorf und Bäckerei. Und haben dann die Gründe zum Teil verpachtet oder mit anderen Kulturen halt verwendet.
Muss man da gratulieren zu der klaren Entscheidung. Jetzt persönliche Frage, die Erinnerung an deine Kindheit und an die Schulzeit, was hättest du dazu sagen?
Naja, die Schulzeit war damals noch, und im Buch, die Volksschule, die achtklassige Volksschule, vier Klassen habe ich im Buch Volksschule besucht und dann weiter die Hauptschule in Weiz. Zu den Volksschulklassen möchte ich wirklich sagen, die Lehrkräfte damals, die waren beispielgebend und lebensweisend. Ich denke da an Lehrer Reimann, Baumgartner oder die Frau Lehrerin Schwarz. Das waren markante Persönlichkeiten, die haben fürs Leben sehr viel mitgegeben. Wo man heute noch zehrt davon und oft denkt an die Empfehlungen, die einen damals mitgegeben haben.
Ja, das klingt sehr positiv. Du hast über deine persönliche Kindheit erzählt, Schulzeit, erzählt dann was von deiner Arbeit als Bäcker und Großwirt im Wandel dieser Zeit. Was hat sich aus deiner Sicht da verändert und getan?
Brot war natürlich immer Thema und damals war das einfache Herführungen mit den sogenannten Dampfe, wie es die Bauern machen, einige Tage vorher angesetzt, und war natürlich äußerst naturnah, ist schon klar, aber dann ist es schon so gekommen in der Bäckerei, dass die Ansprüche seitens der Kunden immer größer geworden sind, die modernen Brotarten mit der ganzen Körnelkultur und so weiter. Auch die in der Weißbäckerei sind die Ansprüche enorm gestiegen. Wir müssen uns zum Teil mit fremden Gebäcksorten müssen betraut machen, ob das Parkett, so, Croissant und so weiter waren. Aber heute ist es so, dass die Nachfrage nach den alten, natürlich hergeführten Brotrezepturen wieder steigen. Ein altes Sauerteigbrot, wirklich naturnah herangeführt, weniger mit diesen ganzen neuen Mitteln, die es ja in großer Auswahl gibt. Das ist schon merklich, dass diese damaligen Methoden heute wieder aktuell werden. Und wo auch dann der Preis keine Rolle spielt, die Leute haben das Gefühl, das ist gesünder wie die ganze heutige Entwicklung.
Ich darf dazwischen fragen, ist das das Beckenbrot bei euch, was ihr mit Dampfer dann macht? Ist das diese
Art? Ja, das ist schon naturgeführt, ja. Mit Sauerteig noch. Und nur was man halt damals mit der Hand abgerührt hat, macht halt die Maschine. Aber vom Ansetzen des Gärgutes bis zur Teigbereitung ist es, sagen wir, auf die alten Methoden, um das natürlich reifen zu lassen. Und vor allem die Versäuerung ist das Thema. Da gibt es natürlich Zitronensäure und so weiter, Weinsäure, dass man den Prozess abkürzen kann und auch den Säuregrad erreicht. Aber das Natürliche ist eben, das Anstellgut natürlich versäuern zu lassen. Und das spürt man dann an, ja, das Gesinn.
Das war interessant, ich glaube, das Kapitel können wir abschließen. Und dann mal zu der anderen Sache, du bist jahrelang Vorsitzender des Pfarrgemeinderats gewesen. Erzähl was über die Kirchengeschichte im Buch aus deiner Sicht.
Wir haben natürlich in unserer Kirchengeschichte bessere Jahren, wie wir noch Pfarrer gehabt haben und Kapläne gehabt haben. Denk da an den Pfarrer Lichtenecker, später Vogel, die Kapläne Brassel, Czani, Sommer und so weiter. Das war schon noch eine Situation, wo das Seelenheil für die Pfarrgemeinde in besten Händen war. Und heute wissen wir, unser Pfarrer ist verstorben, wir haben nur mehr einen hauptamtlichen Pfarrer Leiter, was der Heilbrunn und Buch und Anger. Und das ist natürlich schon ein Problem geworden, aber ich freue mich, dass wir im Ort von den Laien, die gerne mitmachen, gut bestellt sind. Da haben wir schon Leute, die den Pfarrer wesentlich unterstützen. Dass das Ganze natürlich eine Wunde ist, dass das Pfarrleben nur auf einen Pfarrer für drei Pfarrer beschränkt ist, das ist natürlich schon sehr bedauerlich. In der Pfarre müssen wir sagen, dass wir doch dank der Spendenfreudigkeit der Bucher Dinge erreichen konnten, über die wir uns sehr freuen. Ich würde mal sagen, das ist eine gewisse Gnade war für unser Pfarrleben. Ich denke jetzt an die Unterstützung mit Ruanda, mit diesen Partnerpfarrern in Afrika. Ich denke, dass die Leute mitgetragen haben, die Anschaffung der neuen Glocken damals, die Anschaffung der Orgel, das viel Geld gekostet hat, aber das kann man nicht allein machen, das muss getragen sein von der ganzen Pfarre. Und das war es auch so, und dafür muss man dankbar sein.
Also das ist das eine Kapitel damit abgeschlossen, damit können wir zum Fremdverkehr kommen. Du hast den Fremdverkehr manches bewegt, erzähl was von den Anfängen des Tourismus aus deiner Erfahrung und wie rennt es aus deiner Sicht heute?
Ich möchte ganz vorne anfangen, in den 70er Jahren, noch früher, in den frühen 60er Jahren, ja, Ende 50, frühen 60er Jahren, ist die Anschauung gereift, Buch braucht einen Art Verschönerungsverein, den es früher mal gegeben hat. Buch hat aber einen Verschönerungsverein gehabt. Und da war da auf diese Idee ist dann eben gegründet worden, der Fremdverkehrsverein und dann ersten Obmann von Direktor Schramke. Der wurde dann abgelöst von seinem Nachfolger, der Distriktsrat Dr. Skreiner Senior, der Gustav Skreiner. Und dann wurde ich, nach seinen Aufhören, wurde ich damit betraut. Und wir waren immer beseelt davon, dass das Buch schon was Besonderes ist in seiner Landschaft, in seiner Art, wie es eben da ja, sich zeigt. Und wir einen wahnsinnigen Vorteil haben, damals zumindest mit den Werbemöglichkeiten, Frühlingssaison mit der Baumblüte, der Herbst mit dem Obst. Auf das hin haben wir das aufgehängt. Dadurch ist das Prädikat Apfeldorf entstanden. Du warst später so clever und flott, dass du das mit der Apfelstraße enorm bereichert hast. Das halt alles nicht mehr zum Wegdenken war. Aber wir sind da einen Weg gegangen, gemeinsam mit Gemeinde und der Bevölkerung, der uns von anderen unterscheidet. Und wo die anderen einfach das nicht bieten können. Und das ist das Wesentliche, das wir immer verfolgt haben. War dann, wie du weißt, mit verschiedenen Ballon- und Obstkindergarten und eigene Apfelwährung, haben wir die Geschichte dann ein bisschen garniert. Aber es hat sich immer, das Tragende war der Apfel, der eben unsere Gemeinde, unsere Heimat geschenkt wurde. Und das haben wir so weitergetragen, damit war das keine Verfälschung, dass man da krampfhaft irgendwas gezüchtet hätte. Die Leute haben gespürt, dass das sagt, das war's da, und das stimmt das so. Ja. Und das war die ganze Philosophie.
Wenn wir zu ganz persönlichen Dingen kommen, also du bist ein beachteter Künstler in der Region, wie bist du dazu gekommen?
Ja, mein Gott, es ist, ich habe als Kind und als Bub gern malen. Und das habe ich immer gern gehabt. Vielleicht habe ich doch durch mein Vater ein bisschen was vererbt bekommen, der ja in zwei Dingen eine Virtuose war. Das eine war die Musik, er war ein begnadeter Geigenspieler und das andere hat gern gemalt und schön gemalt seine Bilder. Und da habe ich vielleicht ein bisschen was mitgekriegt und habe mich als Kind immer damit beschäftigt. Dann war der Beruf, die Lehre, der Beruf, die Firma, der Sport und so weiter. Dann habe ich nicht mehr Zeit gehabt, Familie. Und dann so mit 50 habe ich diese Leidenschaft wieder ein bisschen geparkt. Und dann habe ich halt angefangen, wieder ein bisschen zu malen. Habe dann Aquarellkurse gemacht, überall, ab Italien, Venedig, in Macau und so weiter. Mit Malfreunden, und das habe ich dann wirklich als schönen Ausgang gesehen. Der eine geht jung, der andere fischen und dann die Musik. Und bei mir war es halt die Malerei, weil ich meine, wenn man irgendwo eine Grobe für was hat, dann soll man es ausnehmen, dafür hat man es ja bekommen.
Das beste Beispiel sieht man im Kaffeehaus drüben, wo man da gratulieren muss. Schaut wunderbar.
Naja, das ist halt so, die ganzen Zimmer sind bestückt mit Malerei. Irgendwann muss man das zeigen und anbringen. Und noch was freut dann, wenn die Leute das immer ein bisschen anschauen und zum Teil sogar auch kaufen und mitnehmen, und das geht sie nicht. Aber es ist dann, man hat dann so ein bisschen so ein Erfolgserlebnis und ja. Beides zusammen macht es wert, dass man
es damit. Das ist auch wieder ein Kapitel abgeschlossen. Jetzt hätte ich noch die Frage, was hat dich in deinem Leben besonders geprägt? Gibst du irgendeinen Haken, einen Anhaltspunkt, was sagst du, das war für mich richtungsweisend verändert?
Naja, es ist schon so, dass ich von den Eltern her, vor allem von der Mutter, Vater ist ja mit 4 habe ich den Krieg verloren, aber von der Mutter habe ich schon ein bisschen so die Empfehlung mitgekriegt, das Vorbild und das Beispiel mitgekriegt, dass es eine gewisse Frömmigkeit einen im Leben begleiten soll. Sie hat mir das erste Gebet gelernt, sie hat mich in die Kirche mitgenommen. Ich habe das damals halt ein bisschen so, ich würde nicht sagen, als lästige Verpflichtung, aber lieber, weil ich am Sonntagvormittag Indianer spielen kann, als mit den Freunden, als in die Kirche. Aber ich musste. Und später dann, wie uns Schicksalsschläge getroffen haben mit den Kindern, da war jetzt damals meiner Mutter sehr dankbar, dass sie mir das Geländer des Glaubens fürs Leben mitgegeben hat, weil da habe ich ihn gebraucht. Und da muss ich sagen, du kennst die Situation, da hat uns wirklich der Glaube aufrecht gehalten, dass wir das alles erleiden und erdulden haben können. Und,
Komme ich jetzt zu einem Abschluss. Möchtest du aus diesen Erfahrungen, was möchtest du der nächsten Generation aus deiner Lebenserfahrung sagen und weitergeben?
Da gäbe es natürlich vieles, aber ich sehe schon sehr wichtig, dass man sich seiner Wurzel bedacht ist, einer gewissen Verbundenheit mit der heimatlichen Schule, das wirklich dementsprechend erkennt und ehrt. Und komme ich auch wieder dahin, das Glaubensgut, dass man das bewahrt, wenn es auch heute oft so scheint, dass ohne dem auch recht gut geht. Aber es wird früher oder später vielleicht irgendwann jeden Einzelnen treffen, dass er sich damit dann wirklich, wirklich befasst. Und eines weiß ich halt in meinem Alter. Man darf nicht den Fehler begehen, dass man alles nur auf das Irdische fokussiert, das Materielle. Es schaut in dem aktiven Alter so aus, dass das Wichtigste ist, mag auch sein, aber es kommt irgendwo die Erkenntnis, dass es irgendwo auch ein anderes Jenseits dann geben wird, und die Perspektive soll man vielleicht aus den Augen nicht verlieren. Das sage ich meinen Kindern auch immer, und das sehe ich halt so. Und eins möchte ich auch erwähnen, wo ich glaubt habe, das war auch oft gescheit, ein gewisses Maß an Demut im Leben, dass man sich nur als der Wichtigste zu sein glaubt, dass man eine gewisse Demut gegenüber seinen Mitmenschen an den Tag legt. Das ist schon, ich würde mal sagen, ein bisschen eine gute Tugend für einen Menschen, und das würde ich sagen, hat sich in meinem Leben bewährt.
Das ist in meinen Augen eine ganz gewaltige Abschlussaussage, die du getroffen hast. Ich sage dir herzlichen Dank und wünsche für die Zukunft alles Gute.
Dann bedanke mich bei dir.